Hier ist eine Halbzeit mit. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Die Karte ist nicht nur prall gefüllt, sie platzt. Das ist also die Bezeichnung.
Sie platzt.
Die Karte platzt. Die Bezeichnung Karte, ist eigentlich eine Frechheit. Das ist ein Buch. Ein Buch, was wir füllen. Es ist die längste Folge einer Halbzeit mit aller Zeiten. Sie ist gespickt mit Diskussionen zwischen Wolfuß und mir. Also, dass wir uns nicht verbal an die Köpfe gegangen sind, das war alles. Es geht um Julian Nagelsmann, es geht um Adi Hütter, es geht um Friedhelm Funkel und es geht vor allen Dingen um das große Wort Glaubwürdigkeit im deutschen Fußball, welches vielleicht nach dieser Folge ein für alle Mal gestrichen werden muss.
Und um den Scheich. Besser geht nicht, Männer, besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Hola und schönen guten Tag. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit und ich begrüße den geschätzten Kollegen Wolf Christoph Fuß.
Hallo. Ah. Das soll ich sagen. Das gefällt mir immer gut, wenn die Leute so nah hinterher schieben. Da haben wir noch nie drüber geredet. Aber was bedeutet dieses nah? Das habe ich mir mal überlegt. Na, geht's gut? Na, kannst auch nicht schlafen? Na, du Sack.
Na, du.
Also nah steht irgendwie für alles. Wenn man nicht so genau weiß, was man sagen soll, sagt man hallo, nah.
Hast du es mal gecheckt?
Ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe mich nicht wirklich aus rhetorisch-germanistischer Sicht damit auseinandergesetzt. Aber das könnte ein Thema sein für meine nächste Facharbeit.
Wollte ich sagen, die steht ja an demnächst wahrscheinlich.
Da wird was kommen. Da kommt was auf euch zu. Vor allen Dingen
nah
auf mich.
Ist aber so ein... Das ist ja wahrscheinlich so eine Abkürzung von irgendwas. Ich hätte mal gesagt, so, dass das vielleicht mal für Nabend stand.
Nabend
ist ja auch schon eine Abkürzung.
Hallo Ossi, Nabend?
Nabend. Naja, gar kein Fall. Also Begrüßungen sind ein großes Thema. Ich denke auch jedes Mal, in welcher der 18 Fremdsprachen, die ich spreche, ich die Begrüßung heute machen werde, der Dialekte, die ich beherrsche.
Das und war am Ende Spanisch.
Genau. Und am Ende sind wir bei Wolf. Na, wie war denn deine Woche, Wolf?
Gut. War gut. Also war
intensiv.
War intensiv. Es ist ein intensiv geführtes Champions League Viertelfinal-Rückspiel. Paris Saint-Germain gegen die Bayern. Wir waren ja nicht in Paris, weil wir uns bei Sky im Moment unnötige Winterreifen, und Auslandsreisen.
Ihr habt auf Corona-Reifen umgestellt.
Verkneifen. Das ist zwar schade, aber total nachvollziehbar. Und dann habe ich das unter Föhring gemacht, aber es war nicht minder intensiv, auch wenn so die äußeren Eindrücke, die ja immer in der Champions League auch so ein bisschen dazugehören, gefehlt haben, logischerweise.
Bist du eher so ein Typ, der die Winterreifen früh drauf macht?
Bist du eher so ein Typ, der rund um so ein Fußballspiel viel aufnimmt? Die Antwort ist ja. Ja. Winterreifen habe ich auch immer noch drauf.
Ja. Eben. Das steht bei mir jetzt an am Wochenende. Der Termin musste leider noch mal verschoben werden. Ich finde, wir sollten.
Aber es hat aber in München auch noch mal herrlich geschneit jetzt die Tage.
Also hier war es, gestern gab's. Ich bin mit meiner Tochter gestern spazieren gegangen und mit den Schwiegereltern und es war herrlicher Sonnenschein, wir haben so eine Runde, die dauert ungefähr eine Stunde und dann sind wir genau in dem Abschnitt, natürlich in dem Abschnitt, wo keine Häuser sind und keine Möglichkeit sich unterzustellen, in einen Hagelschauer geraten. Du kannst es dir nicht vorstellen, also es waren wirklich, ich will jetzt nicht sagen Tischtennisball groß, aber eine Nummer kleiner, die Hagelkörner, und die Kleine hat gefroren. Ich bin das letzte Stück, bin ich gerannt mit diesem Kinderwagen. Als hätte ich wirklich gerne das Video von. Ja. Mit diesem Kinderwagen durch den Hagel. Ich war schon pitschnass bis auf die Unterhose. Ja. Und dann sofort in die Wanne gesprungen mit der Kleinen. Also es war ein Spektakel. Ja. Also deswegen, wettermäßig habe ich mich dann auch nochmal entschieden, die Reifen-Thematik nochmal eine Woche nach hinten zu verschieben. Man weiß nie, was der April so mit sich bringt. Ja.
Der April macht, was er will.
So, das war nochmal 5 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, was ich aber gesehen habe, in Paris waren die Witterungsbedingungen einigermaßen stabil. Wir kriegen ja dann auch Wetterdaten dazu, damit wir uns wirklich fühlen, als wären wir da.
Klamottentechnisch passt du dich dann auch an? Im Studio?
Es ist ja Krawattenabend. Das heißt, Anzug und Krawatte ist geboten, ist Pflicht an Champions League-Abenden. Sowohl im Stadion als auch im Studio. Also insofern, das war jetzt kein großer Unterschied. Aber das letzte Mal, als ich in Paris war, da hat Uwe Gensheimer noch bei Paris Saint-Germain Handball gespielt. Oh. Da haben wir insbesondere nach dem Spiel noch eine bunte Dreiviertelstunde drangehängt.
Ja. Der nimmt auch gerne mal Gin Tonic, habe ich mir sagen lassen, oder?
Das weiß ich nicht mehr. Da kann ich mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern.
Wir blenden es aus.
Ja. Nein, aber das war schön. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber mein kongenialer Partner, Michael Mohrhardt, bevorzugte die Gläschen, die der Scheich.
Ja, das hast du schon mal erzählt.
Im Presseraum.
Er ist heute noch begeistert, ne? Ob der besten.
Das hat er auch am Dienstag wieder gesagt. Schade. Normalerweise hätte er jetzt so 10 bis 20 Gläschen gestürzt. Und dann rein ins Spiel. Mit so einem leichten Eiweißschock, weil das ist natürlich wahnsinnig viel Fisch. Krabben, Krebse und allerhand Meeresgetier.
Was es mehr so hergibt.
Ja.
Die Bayern haben sich verabschiedet, der BVB hat sich verabschiedet, reden wir sicherlich gleich noch drüber. Meine wichtigste Frage an dich.
Und im Halbfinale spielt der Scheich gegen den Scheich. Das ist ja eigentlich unser Spiel, ne?
Das ist unser Spiel.
Also der sehr reiche Scheich gegen den armen Scheich.
Ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass die Einladung noch kommt. Also alles andere wäre ein Skandal.
Ja.
Falls wir müssen, der Podcast wird ja transkribiert und wie wir ja schon mal vorgelesen haben, geht er in sämtliche Länder dieser Welt. Und bis er beim Scheich ist, dauert es natürlich noch ein bisschen. Ja. Daher wahrscheinlich noch keine Einladung. Aber sie wird folgen, da bin ich fest von überzeugt. Also alles andere wäre, sonst haben wir den Scheich hier das letzte Mal erwähnt, dass er das weiß.
Ne? Mansour gegen Kelaifi.
Ja.
Das ist das eine Halbfinale.
Richtig. Und Hansi Flick hat möglicherweise, und das wäre jetzt meine Frage gewesen, war es das letzte Champions League-Spiel von Hansi Flick für den FC Bayern?
Ich vermute es. Ich vermute es, dass es so
schon
ist.
Schon, oder?
Ja.
Also ich fand bei euch die, vielleicht lege ich kurz vor, ich habe ja bei euch dann den Nachklapp verfolgt, als Flick dann da war und deine Kollegen Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus dann sehr viel Mühe gaben, ihn nicht nochmal diese Frage zu stellen, was ist jetzt eigentlich?
Ja.
Finde ich, haben sie gut gemacht, haben es so ein bisschen umschifft.
Ja.
Und Flick hat trotzdem wieder mal nichts gesagt, bis Lothar dann die Familienkarte zog und sagte, Hansi, egal wie du dich entscheidest, ich wünsche dir für dich und deine Familie, dass ihr zusammen die beste Entscheidung trifft, so ungefähr. Und dann hat Hansi gesagt, Lothar, wenn es da um meine Familie geht, dann kann ich dir sagen, egal wie ich mich entscheide, wird sie dahinter stehen. Und dann hat er ausgeholt. Dann hat er über 4 Minuten, ich habe die Rede nachher nochmal im Wortlaut abgetippt, hat er dann einen Monolog gehalten und erklärt, warum er gerne Trainer bleiben möchte, warum ihm dieser Job so viel Spaß macht, warum es aber völlig egal ist für seine Familie, was er dann zukünftig macht. Und er hat erstmals tatsächlich den DFB zweimal in diesem Kontext in den Mund genommen.
Ja.
Und ich finde, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört hat, ich hab's auch so kommentiert, dann war das seine Abschiedsrede, glaube ich, vom FC.
Ja, es hatte ein bisschen was von Abschiedsrede, das muss man ehrlich sagen. Ja. Du hast auch, glaube ich, gemerkt, dass ist ein bisschen was abgefallen. Also natürlich enttäuscht, dass dieses Spiel verloren ging, was in Hin- und Rückspiel einfach eine 50-50-Nummer war. Ich habe es am Dienstagabend auch gesagt, wenn du im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain spielst, dann musst du auch mit Lewandowski damit rechnen, dass du ausscheidest, weil du bist unter den besten 8. Es geht um Kleinigkeiten, so wie in Lissabon die Kleinigkeit für die Bayern gesprochen hat, sprachen diesmal einfach 1, 2, 3 Kleinigkeiten gegen die Bayern. Das ist so. Ich glaube, dass die Münchner das auch mit Würde zur Kenntnis nehmen und auch mit Würde tragen. Nichtsdestotrotz ist halt ärgerlich, wenn du gesehen hast, dass du im Grunde 3 Halbzeiten überlegen warst. Und in dem Fall
trotz
auch einfach...
Trotz der Besetzung, ne?
Ja.
Trotz,
genau.
Ja.
Und das am Ende kannst du es vielleicht sogar drauf reduzieren, dass ein Lewandowski zumindest mal nicht geschadet hätte Und dass es auch vielleicht geholfen hätte, wenn die Ersatzbank personell zumindest mal stärker besetzt gewesen wäre als das Trainerteam. Weil das war ja auch markant. Ne? Es saßen mehr Trainer auf der Bank, Trainer und Betreuer auf der Bank als Ersatzspieler.
Ah, ist mir gar nicht aufgefallen.
Das, ja. Also das sind halt einfach so, sind halt so zwei offensichtliche Komponenten, wo du sagst, Mensch, da kam die Verletzungsmisere zur falschen Zeit für die Bayern. Aber es ist nicht zu ändern. Auch mit voller Kapelle ist Paris Saint-Germain in einem Viertelfinale einfach ein 50-50-Spiel. Und ich fand, die Bayern haben es dann auch würdevoll abgenickt. Sagen wir es mal so. Ja.
Ich drehe es mal um, ne? Ich drehe es mal um und sage, der Unterschied für mich war im Vergleich zum Finale, jetzt zumindest im Rückspiel, dass Paris auch einfach besser war als damals.
Ja.
Und dass vor allen Dingen die beiden spielentscheidenden Spieler noch einen Tick besser waren. Also Neymar habe ich selten so stark gesehen wie in diesem Rückspiel. Also man kann ja von dem halten, was man will.
Ja.
Und auch ich weiß ja auch, dass du gerade was seine Schauspieleinlagen und so angeht, oft sehr kritisch bist, was ich genauso sehe. Aber was der abgezogen hat, der hätte natürlich schon 3 Tore schießen können in der ersten Halbzeit.
Ja.
Kann man ihm auch wieder negativ auslegen, aber der war einfach im Prinzip an jeder gefährlichen Szene beteiligt, ja. Genau wie Mbappé. Ne?
Ja.
Das ist schon extra klasse an so einem Abend dann auch.
Ja, definitiv. Ja, definitiv. Also ich habe wirklich, das stimmt, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Neymar. Das ist ein genialer Fußballer und trotzdem reißt er sich das in meinen Augen immer wieder ein, dann nochmal eine Extra-Rolle und dann schreien die und brüllen und du denkst, er wird nie wieder in seinem Leben wird er wahrscheinlich auf zwei Beinen stehen können und dann, ach guck, geht doch wieder. Es ist mir einfach ein Tick zu viel Theatralik, aber das ist ein sehr persönliches Gefühl. Wenn wir ihn rein fußballerisch bewerten, ist es unmenschlich. Also ich habe Dienstag auch gesagt, er gehört fußballerisch zu den besten 5 auf der Welt. Es ist kein klassischer Sympathieträger für Leute, die nicht Fan der Mannschaft sind, in der er spielt.
Ja, das, definitiv, das ist so. Ich glaube, da kokettiert er auch so ein bisschen mit, aber
ja.
Auch Mbappé ist natürlich auch für sein Alter, wenn du jetzt siehst, was der mit dem Ball macht, was der für ein Tempo hat, was der für eine Explosivität hat, für eine Technik dazu, für eine Torgefahr, das ist schon echt, boah. Also da wird mir Angst und Bange, wenn ich an die EM denke. Also wer den da von uns stoppen soll, das sehe ich irgendwie noch nicht.
Es wird sich einer finden. Es muss sich einer finden.
2-3 vielleicht besser. Und der BVB hat sich
vielleicht Boateng, ne? Das war also Boateng, ja, fand ich, hat ein super Spiel gemacht. Also das war so ein Ding, wo du sagst, also deshalb habe ich ja auch immer wieder gesagt, Boateng ist für mich einer für die Nationalmannschaft, also für die Europameisterschaft. Also das, ich finde, dass er das am Dienstag wieder unterstrichen hat. Wie der
das Geilste fand ich die Szene mit...
wo er mit der Hacke klärt ins Haus. Ja.
Also so abgewichst muss er erstmal sein. Wirklich.
Ja, das ist und hat einen Gesichtsausdruck, als würde er gerade vom Brötchen holen kommen jedes Mal.
Ja.
Da knallt's und staubt's und der macht das mit einer Ruhe. Das war sehr beeindruckend. Das war wirklich sehr beeindruckend.
Also es gehört für mich in jeden Jahresrückblick, gehört diese Szene dazu.
Und dann der Blick danach,
ja,
wirklich.
Ja,
so,
absolut.
Ich habe ein bisschen was mitgekriegt, ich habe ein paar Semmeln dabei, Laugen und 2 Brezen. Die Brezen waren für euch, ja, hier, bitte nimm. Ihr bedient euch, ne, ihr wisst Bescheid. Ich kann auch nicht mehr machen, als die Dinger mitbringen. Ja, so. Also es war echt klasse.
So ist er ja auch in Interviews, ne? Also das Letzte, was ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ich würde mal sagen 2 Jahre, da ging es dann auch wirklich um ein schweres Thema mit Rassismus in Deutschland und so, ne?
Ja.
Und dann redet der wirklich auch wie, sind wir mal so ein bisschen Tiffy, Herr von Bödefeld, weißt du?
Tiffy, Herr von Bödefeld, ui.
Und auch da, ne, der wirkt immer extrem gelassen, extrem ruhig und ist es, glaube ich, in dem Moment auch. Also den bringt wenig aus der Ruhe, habe ich immer den Eindruck. Also auf dem Platz und daneben. Ja, der BVB. Da Boateng vielleicht auch eine gute Überleitung.
Ja, warte schnell. Wir waren mit Hansi Flick waren wir noch nicht fertig. Also da kommen wir ja ursprünglich her. Also das war das roch so ein bisschen nach Abschiedsrede. Ich glaube, über den Sommer hinaus ist es bei den Bayern einfach so, es kann nur einen geben. Und wir kommen wieder zu dem Punkt, wo wir letzte Woche und vor zwei Wochen auch schon waren. Er hat Vertrag, Schapp-Vertrag, ja, also Schapp-Klar-Vertrag. Nichtsdestotrotz werden die Bayern ihn nicht gegen seinen Willen halten können und nichtsdestotrotz werden die Bayern ihn nur ziehen lassen, wenn sie eine Alternative haben.
So, und jetzt wird es ja wieder lustig. Soweit waren wir ja schon ein paar Mal.
Genau, deshalb sage ich, an dem Punkt, wir sind wieder an dem Punkt. Beide über den Sommer hinaus, also dass Salihamidžić und Hansi Flick über den Sommer hinaus zusammenarbeiten, halte ich für relativ unwahrscheinlich, außer es kommt ein Mediator hinzu, ein Schlichter.
Wer könnte das sein?
Keine Ahnung. Also könnte. fällt mir jetzt keiner ein. Also es muss ja dann so ein Externer sein. Das ist ja Lothar, vielleicht auch wieder Lothar.
Lothar.
Keine Ahnung. Der halt beide an einen Tisch setzt und nein, es ist schwer vorstellbar, sagen wir es so. Es ist sehr schwer vorstellbar.
Ist für dich vorstellbar, dann drehen wir es doch weiter, Wolf. Ist für dich vorstellbar, dass RB Nagelsmann im Sommer ziehen lässt?
Unter gewissen Voraussetzungen ganz sicher. Also das ist ein
Also du
das
meinst, wenn Business. Die Kohle stimmt.
Ja, das ist ein Business, da geht es um Ablösesummen und Frage, wie weit sind die Bayern bereit zu gehen? Also rein finanziell. Was sind sie bereit für einen Trainer aufzurufen? Weil es wird ein schwieriges Jahr für die Bayern, die kommende Saison, ist ganz sicher. Ohne Boateng, ohne Alaba, mal gucken, was mit Süle wird. Martin ist nicht mehr dabei. Also es sind halt einfach vier starke Stimmen, auch in der Kabine. Vier starke Charaktere. Und da müssen jetzt halt andere rein. Goretzka ist auf dem Weg, Kimmich ist es schon, Müller logischerweise, Lewandowski, klar, der macht es irgendwie auf andere Art und Weise. Aber da brauchst du eben Neuer, da brauchst du schon noch ein paar, um das zu kompensieren.
Aber um nochmal auf Alaba zu kommen, Wolf. Mhm. Auf Alaba, habe ich gesagt, auf Alaba?
Alaba hast du gesagt, ja.
Ah ja, auf Alaba. Mehr auf Nagelsmann zu kommen, wollte ich sagen.
ich sag einfach was mal Meier. Ja.
du hast ja gerade richtigerweise gesagt, es wird ein schweres Jahr für Bayern. Das glaube ich auch. Ist das denn nicht vielleicht, wenn du dich jetzt in die Rübe von Mateschitz zum Beispiel versuchst reinzuversetzen und sagst, ist das jetzt nicht genau der Zeitpunkt, wo wir den Bayern ein Schnippchen schlagen können und sagst, den Trainer geben wir nicht, selbst wenn die 20 oder 30 Millionen hinblättern würden.
Ja,
weil wir sehen in der Saison wirklich die Chance, die Bayern zu knacken, weil wir der Überzeugung sind, die finden außer Nagelsmann keinen für Hansi Flick.
Ich sag ja, das ist jetzt nicht so wie mal schnell 5 Millionen für Marco Rose. Es ist auch so, dass RB Leipzig aufgrund der Konstitution nicht gezwungen ist, Spieler und Funktionäre oder eben dann auch Trainer zu verkaufen. Sie müssen es nicht. Sie sitzen auf dem Vertrag und Nagelsmann ist so gestrickt, auch als Persönlichkeit, dass er sagt, also ich habe den Vertrag nach bestem Wissen und Gewissen unterschrieben. Also es ist jetzt für mich kein Leid, den zu erfüllen. Deshalb ist alles fein. Und dann ist die Frage, gibt es eine Schmerzgrenze? Gibt es ein Kompensationsgeschäft? Können es die Bayern auch dann Mateschitz so schmackhaft machen, dass er dann sagt, oder ja, Mateschitz im weitesten Sinne, auch dann Minzlaff, können sie es den Brüdern so schmackhaft machen, dass die sagen, na ja, klar, also ist doch machen wir, natürlich.
Welche Rolle spielt für dich der Wille von Nagelsmann? Also ich finde, es ist ja schon eine etwas andere Situation als bei Bayern. Bei Bayern gibt es im Prinzip, das kann man so sagen, einen hausinternen Machtkampf, den Flick irgendwie nicht gewinnen kann, auch wenn er eigentlich in der stärkeren Position ist. Aber ich glaube, du gibst mir recht, wenn ich sage, der FC Bayern würde niemals für einen Trainer einen Sportvorstand feuern. So, das glaube ich, würde ich jetzt einfach mal voraussetzen. Also, Hansi Flick möchte wahrscheinlich ist mein Empfinden, den Job des Bundestrainers gerne annehmen, wird das demnächst irgendwann kommunizieren und wird dann gehen. Ob dann noch eine Ablöse vom DFB fällig wird, vielleicht sagt Bayern dann zumindest ja, okay, ne, akzeptieren wir, aber warum soll man dich jetzt hier ohne Kohle gehen lassen? Ne? Auch der Mann hat ja noch Vertrag. Also das Thema ist noch gar nicht irgendwo behandelt worden. Bei RB ist es ja anders. Da ist ja die Konstellation eigentlich wunderbar. Also das Innenverhältnis ist gut, die Erfolge sind da.
Ja.
Der Nagelsmann hat noch einen langfristigen Vertrag. Ja. Aber ab dem Moment, wo der FC Bayern anruft, ist ja Julian Nagelsmann durchaus empfänglich, wird er empfänglich sein für dieses Angebot. Da sind wir uns ja, glaube ich, auch einig. Aber du kennst ihn besser. Glaubst du, dass er jemand ist, der dann sagt, okay, ich habe jetzt einmal im Leben die Chance, zu Bayern zu gehen, wie es viele Trainer machen, wie es damals auch mit Niko Kovac zum Beispiel war, als er aus Frankfurt wegging. Er hat gesagt, Bayern ruft einmal an und wenn du absagst, dann kommt das Angebot nie wieder. Oder glaubst du, dass Nagelsmann ist, okay, ich bin 33, dann mache ich es halt in 7, 8 oder 10 Jahren.
Ja, ich glaube Zweiteres, weil er hätte die Möglichkeit gehabt, zu Real Madrid zu gehen, hat es abgelehnt und hat das auch öffentlich begründet. Es gab schon mal die Möglichkeit, ins Trainerwesen zumindest beim FC Bayern zu kommen. Hoffenheim hat ihm nicht freigegeben.
In der U19 also, meinst du, ne?
Ich glaube U19, ja.
Ja.
Hoffenheim hat ihn nicht freigegeben, weil gesagt wurde, wir haben Großes mit dem vor. Die waren damals auch noch nicht in der Situation, dass sie also unbedingt Leute verkaufen mussten. Weiß nicht, inwieweit sich das jetzt bis zum heutigen Tage geändert hat, aber das spielt ja jetzt auch für den Fall keine Rolle. Also der bleibt, wir haben Großes mit dem vor, Punkt. Und dann macht er das auch ohne Murren. Und ich finde ihn zu 100% glaubwürdig, wenn er sagt, ich habe unterschrieben in Leipzig bis, weiß ich nicht, 23 oder 24, ich nagel mich nicht fest, 23. Und das habe ich nach bestem Wissen und Gewissen getan. Und wenn ich diesen Vertrag erfüllen muss, dann habe ich da keinen Schmerz mit. Also
jetzt sind wir beim Thema der Woche.
Und das, was Lothar meinte, also Gespräche, die stattgefunden haben. Also möglicherweise ist das entscheidende Gespräch, das geführt werden muss, auch das zwischen den beiden Clubs. Ja. Also jetzt gar nicht so sehr mit Nagelsmann, weil die Verbindung ist ja klar. Also der hat ein Haus in München, die Familie lebt in München, der ist häufig in München, der hat häufig genug bekundet, dass der FC Bayern ein besonderer Club ist für ihn. Also das Ding ist safe. Die Frage ist, hat es Sondierungsgespräche, und das ist die Frage, die man stellen muss auch, hat es Sondierungsgespräche gegeben zwischen den beiden Clubs? Und da bin ich mir relativ sicher. Dass es nicht an Nagelsmann scheitern würde, dieser Wechsel, das ist, glaube ich, klar. Aber die Vereine müssen sich, also RB Leipzig und der FC Bayern müssen sich darüber auseinandersetzen, was genau sind die Bedingungen. Die Bedingungen stellt RB in dem Fall, damit Nagelsmann Bayern-Trainer werden kann.
Ja, und dann, das stimmt, dann würde das die Information, die Lothar gestern verkündet hat, ja auch wieder Sinn machen, dass er gar nicht meinte, also Dementi von Nagelsmann
genau so
bezog sich ja darauf, er sagt, ich hab mit gar niemand über irgendwelche finanziellen Dinge gesprochen, mein Berater auch nicht, aber wie du sagst, muss er ja vielleicht auch gar nicht, wenn die Clubs erstmal
abklopfen. Aber weil das ist ja der entscheidende Punkt, also wir reden ja über verbindliche Vertragsverhältnisse da.
Ja.
Und wenn was geht, dann geht's nur über die Vereine. Und Bayern und RB sind sich sehr, sehr wohlgesonnen. Ja, also auch
ja,
Red Bull, ne? Und Mateschitz und die Bayern-Spitze sind sich wohlgesonnen und die befinden sich immer wieder im Austausch. Als RB zum ersten Mal in der Champions League gespielt hat, haben die bei den Bayern angerufen und haben gefragt, wie läuft denn das? Und die Bayern haben geholfen in dem Fall. Und haben unterstützt, als es um ganz banale Dinge, als es um logistische Fragen etc. ging. Also dieser Austausch ist durchaus freundschaftlich und am langen Ende dann eben auch produktiv. Und dann ist die, und das ist jetzt die entscheidende Frage, ist RB bereit, oder was sind die Bedingungen, dass RB bereit ist, Nagelsmann für die Bayern freizustellen im Sommer? Das ist der entscheidende Punkt.
Ich glaube auch, dass der Vorteil ist, den RB hat, dass sie durchaus zwei, drei Alternativen schon in der Tasche.
Ja, das ist ein Vorteil. Ja, das ist ein Vorteil. Ja, natürlich. Natürlich ist es ein Vorteil. Also aber nichtsdestotrotz weißt du ja nicht, ob ist irgendeiner so gut wie Nagelsmann.
Klar, das weißt du nie. Also, du weißt auch nicht, ob Nagelsmann so gut ist wie Flick bei Bayern. Das weißt du auch nicht. Ne? Also, weißt du auch nicht, ob das funktioniert.
Nein, natürlich nicht. Ja. Also, das ist ein Hochrisikospiel für alle Beteiligten. Aber gibt es diese Grenze? Und diese Frage kann ich nicht beantworten. Diese Frage kann letztlich nur RB beantworten. Und da bist du dann ganz schnell bei Minzlaff und oder möglicherweise sogar Mateschitz, aber wahrscheinlich in erster Linie bei Minzlaff. Gibt es einen Punkt, an dem RB Leipzig sagen würde, okay, das so machen wir es und unter den Bedingungen kann Nagelsmann nach München wechseln. Muss irgendein Spieler kommen, braucht es, weiß ich, 100 Millionen Ablöse. Also die Bedingungen stellt RB, das ist Fakt. Und das ist auf der Ebene mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon, ohne dass ich es jetzt weiß, also Lothar ist da weiter, aber ohne dass ich es jetzt wüsste, bin ich mir sicher, dass zumindest mal vorgefühlt wurde, was welche Bedingungen würdet ihr stellen? Und vielleicht haben die noch gar nichts Konkretes dazu gesagt. Hey, müssen wir mal sehen, müssen wir uns mal überlegen. Also wie halt solche Gespräche laufen. Und das wird dann jetzt zunehmend konkreter.
Ja, und ich sag dir noch was. Ne? Also die Berater von Julian Nagelsmann in dem Fall, der hat ja auch gewechselt, Volker Struth und Sascha Brese. Die sitzen ja auch regelmäßig bei Bayern. Zuletzt, glaube ich, als es um Upamecano ging, der zu Bayern wechselt. Die haben, glaube ich, Niklas Süle noch unter Vertrag. Da liegt es ja auch nahe, dass man mal nachfragt, ne, in so einem Gespräch und sagt, pass mal auf, was ist eigentlich mit dem Trainer oder wie sieht es eigentlich bei dem aus? Das ist doch logisch. Also da machen wir uns doch alle nichts vor. Und jetzt sind wir dann, ne, sind wir wieder bei dem Thema, wo wir uns ja jetzt unter der Woche auch schon so ein bisschen heiß geredet haben, Wolf, in Form geredet haben, geschrieben haben, besser gesagt, weil du mich bepöbelt hast, ob meines Kommentars zu Friedhelm Funkel, was eigentlich Worte, Aussagen und so weiter in diesem Geschäft noch zählen. Und ich will wirklich, 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 das möchte ich einmal vorab klarstellen, bevor ich mit dir hier in den Infight gehe, ich will wirklich nicht den Moralapostel machen, wirklich nicht. Aber ich finde, ich habe es nochmal auch geschickt bekommen, vielen Dank dafür von einigen treuen Hörern. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich mit Friedhelm Funkel im Doppelpass saß und er sagte, als ich ihn ansprach, ob es denn noch irgendeine Möglichkeit gibt, dass er von dieser Aussage, Fortuna ist meine letzte Trainerstation, nochmal zurücktreten würde, sprich, wenn ein großer Club käme, damit meinte ich jetzt wohlgemerkt nicht den 1. FC Köln, sondern ein Bayern München oder der DFB ankäme, dann sagt er nein, er ist mit Fortuna so, das war so innig und so intensiv, dass er zu dieser Aussage steht und es wird so bleiben, Fortuna Düsseldorf bleibt meine letzte Trainerstation. Ja. Punkt. Ja. Dann hat er bei seinem Abschied bei Fortuna, der Monate später war, hat er das nochmal betont. So, und jetzt geht er zum 1. FC Köln.
Ja.
Adi Hütter hat am 28.02. gesagt, ich bleibe, und unterschreibt 4 Wochen später bei Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Für mich ist das, was ich aus der Woche mitnehme von den Leuten, die argumentieren wie du, sage ich, okay, Lügen gehört offenbar mittlerweile zum Geschäft, wenn es irgendwie darum geht, für mich das Bestmögliche rauszuholen. Und Glaubwürdigkeit ist ein Begriff, den kannst du eigentlich streichen, weil da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber dann diskutieren, weil die gibt es einfach nicht mehr. Punkt.
Ja. Ja, also klar, das ist halt die Frage, wie sehr legst du es auf die Goldwaage? In dem Moment ist es wahrscheinlich sehr aufrichtig und sehr ehrlich, sowohl von Hütter als auch von Funkel. Und trotzdem können ja Situationen entstehen, die dann zu einem gewissen Umdenken führen. Also was
aber warum lege ich mich dann fest?
Weil das im Moment so fühlt. Also das ist ein sehr aufrichtiges und sehr ehrliches Gefühl. Also sagt das so, wenn er danach gefragt wird.
Also da finde ich, ist schon ein Riesenunterschied zum Beispiel zu Niko Kovac, der damals gesagt hat, Stand jetzt bleibe ich. Das finde ich ist ein ehrliches Gefühl. Der sagt ja,
aber
das
da Gefühl hast du, aber, in dem aber Moment. Da hat sich doch auch alle Welt drüber aufgeregt.
Ich also, nicht. Ich kann nicht für alle Welt sprechen. Ich sage, ich würde das unterscheiden, wirklich. Guck mal, also ich finde, also, wenn du sagst,
das Schöne ist ja, die wahre Profifußball, ne, spielt mit der Romantik, dass Verbindungen für immer sind. Obwohl alle Beteiligten wissen, das ist die größte Illusion, die es überhaupt gibt. Weil für immer ist die absolute Ausnahme. Also, oder es gibt es eigentlich praktisch nicht. Es ist klar, dass Zusammenarbeiten zeitlich begrenzt sind. Weil auch wenn der Club sagt, das ist unser Trainer, heißt es nicht, dass er in 8 Wochen noch im Amt ist, wenn er 8 Spiele verloren hat. Dann hat sich
ist
halt
aber die, was anderes,
dann hat,
Wolf.
Nein, das Sorry. Ist nichts anderes. Dann hat sich die Situation, ich bin jetzt nicht der Anwalt der Trainer. Aber
doch.
Doch, ich bin der Anwalt. Der Trainer, ja, natürlich. Ich verdiene erquickliche Golddukaten damit, dass ich Trainer vertrete anwaltlich.
Ja, sorry. Nein, erzähl weiter.
Also, der Verein sagt, das ist der beste Trainer, der Leverkusen sagt, das ist der beste Peter Bosz, das ist der beste Trainer, steht 0,0 zur Disposition, 4 Wochen später ist er weg.
Ich schüttel gerade hart mit dem Kopf. Ja,
dann schüttel mal und gieß es in Wort.
Nein, weil wirklich, ich finde, als Verein bist du ja in einer Situation, wo du sagst, das weiß jeder und klar, gibt's auch Vereine, die sich heute hinstellen, nach dem 0-3 zu Hause gegen XY und sagen, der Trainer steht nicht zur Debatte, gibt keine Trainerdiskussion, am nächsten Morgen kriegt er die Papiere. Ist genauso verlogen, bin ich bei dir. Ne? Bin ich bei dir.
Ich hab nächsten Trotzdem Morgen, ist, sondern einfach ein paar Wochen später.
Ja, am nächsten Morgen ist noch schlimmer, gab's auch schon. So. Aber wenn du als Trainer dich in eine Fernsehsendung setzt oder an dem, und das ist bei Funkel ja der Fall, ausgeruht nach einem total emotionalen Ende bei Fortuna Düsseldorf, der hat das ja nicht aus der kalten Hüfte geschossen,
ja,
sondern es war ja im Prinzip ein emotionales Plädoyer, was er sich ja gut überlegt hat und gesagt hat, warum diese Verbindung so mega war mit der Mannschaft und so eine Mannschaft kann ich nie wieder haben.
So,
und dann geht er nach Köln.
Ja, und dann sitzt er ein Jahr zu Hause und guckt die Wand an und hat gedacht, ich fahre jetzt mit dem Segelboot um Globus. Ist aber...
Ja, hat er gedacht.
Geht aber nicht. Also sitzt er da ein Jahr und guckt die Wand an und sagt, und immer wieder mal gibt's eine lose Anfrage und irgendwann kriegt er einen Anruf aus Köln und der Horst Held sagt, du pass auf, halt dich mal bereit, wie wär's denn, wenn du den 1. FC Köln vom Abstieg retten würdest? Und jeder weiß, dass jeder, der Friedhelm Funkel ein bisschen kennt, weiß, der hat zu 100% aufrichtig und bis zum letzten Tropfen für und bei Fortuna Düsseldorf gekämpft und hat sich gegen widrigste Umstände durchgesetzt, war entlassen, von den Fans zurückgeholt, dann lief der Vertrag aus, dann haben sie ihn vorzeitig freigestellt. Also so diese Liebe war, also es war eine schwere Liebe, das muss man sagen. Auch für Friedhelm Funkel war es eine schwere Liebe, obwohl diese Liebe zum Verein und zu der Mannschaft und zu den Fans, die ist ja ungebrochen. Aber jeder weiß, dass sich Friedhelm Funkel in Köln immer wohlgefühlt hat. Das war beim FC immer ein Freund des Hauses. Der war immer auf der Sitzung eingeladen. Der war auch schon mal FC-Trainer. Die haben ihn damals abgeschossen und haben ihm mehr oder weniger die Bundesliga-Reife abgesprochen.
Obwohl er mit denen
aufgestiegen ist. Also,
das jetzt ausgerechnet Köln ist nach Düsseldorf, das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Mir geht es eher darum, um diese Endgültigkeit der Aussage, das war meine letzte Trainerstation, nach, ich glaube, 9 Stationen, was die er gehabt hat und 67 Jahren oder wie alt er ist, finde ich das total nachvollziehbar. Und du hast eben diesen emotionalen Abschied bei Fortuna gehabt und ich bin bei dir, das ändert mit dir was in deinem Kopf, wenn dein Lebensplan auf den Kopf gestellt wird, der wollte mit seiner Frau ein bisschen durch die Welt reisen, das ging jetzt halt alles nicht, dann kommt jede Woche eine neue Anfrage, auch nachvollziehbar, aber dennoch finde ich schwierig, dann davon zurückzukommen und zu sagen, okay, dann mache ich es jetzt noch mal für 6 Wochen.
Also ich sehe es anders. Also, ich finde, man kann es ihm nicht vorwerfen. Wenn du mit 65 sagst, nie wieder schreibe ich auch nur einen Text, und du kriegst
die muss dann, ich erstmal werden.
Und dann,
ne?
kriegst du 3 Jahre später das Angebot, noch ein tolles Buch mit oder über jemanden zu schreiben. Also dann kann man sagen, ja, was ist mit dem los? Oder man kann sagen, na, die Zeiten haben sich geändert. Ich greife noch mal in die ich hau noch mal in die Tasten.
Also die Frage ist, Wolf,
das sei doch jedem
zugestanden. Ist denn das tolle Angebot?
Ich kann diese
das tolle Angebot, ein Buch zu schreiben. Wenn du mich fragen würdest, in 20 Jahren, Ossi, schreibst du meine Biografie? Dann würde ich das natürlich sofort machen. So, davon mal abgesehen. Ne? Aber Friedhelm Funkel hat ja jetzt nicht ein Angebot von Real Madrid nochmal bekommen oder soll Deutschland eben nochmal zum EM-Titel führen.
Wer soll den ersten FC Köln vom Abstieg retten? Ich sag dir, entschuldige, der hier fliegen die Pollen, du, es ist kalt, ja. Es schneit und hier fliegen die Pollen. Das ist doch, was ist denn eigentlich los in der Hänge im Wander? Er kriegt das Angebot, den 1. FC Köln vom Abstieg zu retten. Und es ist, also wenn wir wissen, was, wir wissen alle, wie die zweite Liga ist und sie wird im nächsten Jahr so verschärft sein, wie noch nie. Also du musst alles dafür tun, dass, als 1. FC Köln musst du alles dafür tun. Und wir haben häufig genug erwähnt, auch im Zusammenhang mit dem FC Schalke, dass Funkel und oder Neururer vielleicht der bessere Move gewesen wäre. Und vor allen Dingen deutlich früher. Also das Einzige, was ich den Kölnern wirklich vorwerfe, ist, dass sie nicht schon früher auf den Trichter gekommen sind, sondern dass
vor
jetzt nur noch...
Monaten
dass jetzt ungefähr, ja. Nein, nicht. Also... Du kannst ja mit Gisdol in die Saison gehen, aber es war relativ früh klar, dass es keine Weiterentwicklung gibt. Und noch schlimmer, verlängerst im Sommer auch noch einen Vertrag. Also das.
Der noch lief.
Das ist so absurd. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen. Du hast auch keinen Mittelstürmer und dann ist Anderson. Ich kann mich jetzt in Rage reden, aber das ist Anderson zu holen, ist sicher kein Fehler. Und dann verletzt er sich, das ist Pech. Aber der Rotte schickst du weg. Ja,
also Kalli, schweif nicht ab,
das
Kalli.
Gibt's doch. Da sind so unfassbar viele Fehler gemacht worden. Und damit, da ist Gisdol überhaupt völlig aus dem Rennen. Also da geht's um ganz anderes. Dann Grabenkämpfe hinter den Kulissen mit Präsident, mit, weiß ich, Pressesprecher etc., etc., etc. Also das ist, hier in München reden sie von FC Hollywood, da in Köln ist FC Hollywood und zwar in allen Bereichen, ganz offensichtlich. So, ich verliere mich und uns. Ich finde einfach, die hätten mit Gisdol, ich mag den, also jetzt nicht falsch verstehen, aber die hätten das Abenteuer mit Gisdol einfach deutlich früher beenden müssen, um dann einfach einem Trainer die Chance zu geben, die Klasse zu halten. Jetzt hast du nur 18 Punkte übrig. Es ist noch möglich, aber es sind halt nur noch 6 Spiele, es sind nur noch 18 Punkte zu vergeben. Und jetzt soll der Friedhelm in die Bütt. Das, ich finde, das ist genau der richtige Move, nur er kommt zu spät, meiner Meinung nach. Spät, wissen wir dann in ein paar Wochen. Aber kommt sehr spät.
Wenn wir jetzt bei Glaubwürdigkeit sind,
ja,
und wir lösen uns jetzt von Friedhelm Funkel, da hast du jetzt gerade flammendes Plädoyer gehalten, ich auch, jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Adi Hütter.
Ja.
Ja. Sagst du das Gleiche? 28.02., ich bleibe.
Ja. Und wann? 15.04. oder was? 14.04. Nee, wann war es denn? Gestern? Vorgestern? Ja, da frage ich mich, warum kommt es in der Woche, bevor sich beide Mannschaften dann treffen, auf? Das frage ich mich. Das ist, wer hat da wo was durchgesteckt? Das frage
es war ich ja mich. Aber schon, es war ja schon die letzten Wochen absehbar zumindest.
Ja,
ne?
Ja klar.
Aber Fakt ist, auch da müssen Gespräche, da müssen Gespräche geführt werden. Zwischen den Vereinen sind wir wieder beim gleichen Thema. Der Mann hat im Gegenteil zu Hansi Flick und zu Julian Nagelsmann eine Ausstiegsklausel. Da ist immer klar, wie bei Rose auch, da kann was passieren. Das gehört zum Geschäft.
Ja.
Irgendwann kommt der Verein um die Ecke, in dem Fall Gladbach, geht auf Eintracht Frankfurt zu, sagt, wir würden gern euren Trainer verpflichten, wir zahlen diese 7,5 Millionen Euro. Es müssen Gespräche zwischen Hütter und Gladbach stattfinden, und zwar wahrscheinlich nicht nur einmal, wenn du die Beteiligten kennst. Da geht es auch darum, wie sieht die Mannschaft nächstes Jahr aus, wer könnte uns verlassen, bla bla bla, ja. Philosophie. Ja. Das heißt, ich behaupte, zwischen dem 28.02. und dem Tag, wo es an öffentlich bekannt gegeben wurde, nämlich am 13.04., sind nach Adam Riese 5 Wochen. Und ich würde behaupten, 3 Wochen ist es mindestens her, dass diese Gespräche geführt worden sind, mindestens. Das heißt, der Zeitpunkt zwischen ich bleibe und den Gesprächen ist maximal, und das ist schon sehr wohlwollend, sind maximal 2 Wochen.
Ja. Aber was hat sich verändert bei der Eintracht in der Zeit? Also, Freddy...
Darum geht es ja nicht. Es geht ja um Thema... Ich habe ja gesagt, es geht um Thema Glaubwürdigkeit. Ja. Das kann man streichen aus meiner...
Nochmal, das ist... Nicht. Also, es ich kann jeden Eintracht-Fan verstehen und ich kann jeden Gladbach-Fan verstehen. Ich finde es ja total geil, dass es, und ich bin ja auch noch so. Also die romantische Seite, die häufig zu kurz kommt. Aber der Glaube daran, es ist für immer, ist eine Illusion. Im Profifußball.
Das ist doch ein anderes Thema. Ich finde doch den Wechsel zum Beispiel auch von Hütter.
Ja.
Wir haben über Rose damals lange gesprochen. Ja. Auch den von Hütter kann ich ja sogar nachvollziehen. Ich verstehe die Fans, die sich jetzt aufregen und sagen, was ist denn das für ein Trainer, der führt uns das erste Mal in die Champions League und will das jetzt nicht mal sozusagen mit uns erleben.
Das ist ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die werden in diesem Jahr aller Voraussicht nach zum ersten Mal die Champions League erreichen. Und im Sommer stehen, also Stand jetzt, fehlt im Sommer der Sportchef und der Trainer mit seinem kompletten Stab, und dann mal gucken, wer dann noch bleibt, hier Silva, Kostic und Konsorten.
Auch weg. Aber nochmal, ich finde, die Entscheidung ist das eine. Da kann man geteilter Meinung sein. Da gibt es mit Sicherheit, wird sich Hütter da auch ausreichend das überlegt haben, was dafür und was dagegen spricht.
Ja.
Am Ende hat er diese Option, die wurde ihm zugesichert, auch damals bei der Vertragsunterschrift, so wie Eberl das bei Rose gesagt hat, ich bin ja eigentlich der Depp, weil ich habe ihm ja diese Klausel zugestanden. Also, das ist für mich alles fein.
Ja.
Und auch fein, dass er da, wenn er für sich entscheidet, das ist die bessere Wahl, aus welchen Gründen auch immer, zu Borussia Mönchengladbach zu gehen, dann kann er das machen. Aber dann stelle ich mich doch nicht am 28.02. hin und sage, ich bleibe. Verstehe ich nicht. Warum? Ja. Warum?
Ja.
Sag ich, warum stellt man sich nicht hin und sagt, ich habe einen Vertrag, der gilt bis dann und dann. Ich habe eine Ausstiegsklausel, das ist mittlerweile bekannt. Ich weiß doch jetzt nicht, was in 2 Monaten ist oder in 4 Wochen. Ich weiß jeder, wie schnell es im Fußball gehen kann.
Und aber das hat er doch gesagt. Also das,
ja, aber er hat gesagt, ich bleibe.
Ja.
Er hat gesagt,
darauf wurde es reduziert. Ich habe einen Vertrag, ich bin zufrieden in Frankfurt. Also er hat es ja ausgeschmückt, und das wurde dann letztlich, diese Aussage, ja, ich bleibe, wurde herausgelöst. Stand ja nicht, wie lange er bleibt. Für ewig, bis ans Ende meiner Tage.
Ich bleibe
hier sitzen, bis... Ja.
Bis der Podcast vorbei ist.
Mindestens bis der Podcast vorbei ist.
Vielleicht fällst du auch vorher vom Stuhl.
Ja, das könnte sein. Ja.
Ja, also okay, wir halten fest... Wolfhus, der Anwalt, der
hat... Nein, das hat, ja, ich wirklich, es ist ja, du kannst ja immer noch reden, verbessert sich Hütter damit? Also erhöht er die Wahrscheinlichkeit, international dabei zu sein? Wahrscheinlich ja. Gibt er seine erste Champions-League-Teilnahme ab? Ja, es ist so, es wird so sein. Es ist nicht
hat sogar seine erste, auch schon
genau, gemacht. Es ist sogar schon das zweite Mal, dass er es macht. Wir haben auch schon darüber geredet, viele Trainer verpassen den Zeitpunkt, wenn es am schönsten ist, aufzuhören. Weil sie einfach erkennen, das ist maximal, mehr ist nicht rauszuholen. Und ehrlicherweise, wenn Kovac wird mit der Eintracht Pokalsieger, also mehr als ein Titel geht nicht mit der Eintracht, das ist klar. Also macht er die Biege. Also nicht deshalb, aber kann er guten Gewissens die Biege machen. Der Hütter kommt mit der Eintracht unter die ersten 4 in die Champions League und macht dann die Biege. Mehr als eine Champions League Teilnahme ist unter den gegenwärtigen Voraussetzungen nicht drin. Also da ist jeweils der richtige Zeitpunkt, der in An- und Abführung richtige Zeitpunkt erwischt worden.
Definitiv.
Ja. Aber ich bin nicht so weit weg. Glaubwürdigkeit ist, also, und Vertrauen, man sollte, wie sagen wir, so von Spiel zu Spiel denken.
Ja. Und nochmal fünf Wochen.
Von Vertragsjahr zu Vertragsjahr.
Wir müssen dieses Phrasenschwein übrigens einführen, Wolf, für uns, für die Community, vielleicht für Gapfaff. Muss man was überlegen, ja, nochmal. Ja. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal einmal ganz kurz Eigenwerbung betreiben, ausnahmsweise mal wieder, denn.
Was ist denn mit dem Podcastpreis? Haben wir den jetzt endlich gewonnen?
Der ist unterwegs. Nein, das wäre genau der Hinweis gewesen, tatsächlich. Also. 3 oder 4 Tage geht's noch.
Ja.
Deutscher-podcastpreis.de. Wir sind dabei, eine Halbzeit mit. Fußballfachwissen in einem Podcast, kann sowas funktionieren? Das ist der erste Satz. Hier trifft geballte Kompetenz auf Humor. Ich weiß gar nicht, wer diesen Text so viel zum Thema glaubt.
Weißt du, was ich sage? Ich bleibe. Nächste Frage, bitte.
Nächste Frage, bitte. Also ich weiß nicht, wer diesen Text verfasst hat. Humor, Sachverstand und jahrzehntelange Erfahrung. Also Glaubwürdigkeit sollten wir vielleicht uns dann doch nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Ich bleibe.
Lange Rede, kurzer Sinn. Deutscher-podcastpreis.de. Bitte stimmt nochmal für uns ab. Wir können jede Stimme gebrauchen. Und wenn wir das Ding holen werden, werden wir euch alle fürstlich entlohnen. Die Scheich sind unsere Freunde.
Der Scheich wird sich nicht lumpen lassen.
Noch ein Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Und da war ich vorhin schon. Ich finde gut, dass wir noch mal den Schwenk gemacht haben, Wolf. Danke dafür an dieser Stelle. Aber ich wollte auch noch mal Jerome Boateng und seinen möglichen Wechsel oder auch nicht möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund ansprechen. Wir haben am Samstag die Geschichte gemacht, weil ich definitiv weiß, dass bei Borussia Dortmund über Jerome Boateng gesprochen wurde. Wohlgemerkt, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal klarstellen, in Zeiten von Shitstorms und was dann alles auf einen einprasselt. Ich habe nie behauptet und hätte auch zu dem Zeitpunkt, wo ich die Geschichte gemacht habe, keinen Cent darauf gesetzt, dass Jerome Boateng dorthin wechselt. Ich habe aber gesagt, dass beim BVB in verschiedenen Gremien über eine mögliche Verpflichtung von Jerome Boateng diskutiert wurde. Ja. Alleine das war die Geschichte, nichts anderes. Ja. Meine Frage an dich, da du ja vorhin Boateng auch noch mal sehr gefeiert hast, wäre er einer für den BVB, der dem BVB noch mal helfen könnte für, ich sag mal, 2 Jahre?
Es gibt ganz viele Clubs, denen Jerome Boateng noch helfen kann, fußballerisch. Und Dortmund gehört da sicher mit rein.
Auch als Leader, oder? Also ich finde auch total legitim, dass man sich beim BVB mit der Personalie auseinandersetzt oder gesetzt hat.
Total. Also es ist ja gleiche Nummer wie mit Hummels, ne? Also das ist ja, das sind einfach hochklassige Innenverteidiger, davon gibt es nicht so viele. Also es ist jetzt nicht so, dass Boateng, wenn er bei den Bayern aufhört, auf die Abschiedsrunde geht. Nach Japan oder in die Emirate oder in die USA. Ich glaube,
Wartet er noch mit? Das wird er ja.
Also das wird definitiv passieren. Ich weiß nicht, vielleicht macht es David Beckham so attraktiv, dass Inter Miami dann schon im Sommer alleine, ich glaube, dass er schon noch den Biss hat, zumindest 2-3 Jahre auf allerhöchstem Niveau noch zu spielen, auch nochmal Champions League zu spielen. Und wenn ich höre, dass Barcelona über ihn nachdenkt und dass die Tottenham Hotspur über ihn nachdenken, dann weiß ich, dass man sich mittelfristig über Jerome Boateng keine Sorgen machen muss. Und wenn da Dortmund auch noch mit reinspringt, why not? Also es wäre ja so ein bisschen Abkehr von der eigentlichen Transferphilosophie, aber vielleicht müssen sie da auch ein bisschen weg von.
Das waren deine Worte, glaube ich, sogar mal, dass du gesagt hast,
also das Ganze. Das nicht aussehen, wobei, wenn ich Bellingham gesehen habe gestern, das war, oder überhaupt in den beiden Spielen, ich meine, der Junge ist 17, das ist überragend. Das ist wirklich überragend.
Ja, absolut. Ich bin der Meinung, wenn wir jetzt nochmal auf den BVB kommen, wenn wir schon in der Nachspielzeit sind, Wolf, wir haben ja Zeit. Wir haben sonst nichts zu tun. dass natürlich gestern eine verdiente Niederlage war, braucht man, glaube ich, keine Sekunde drüber reden. Dennoch war es natürlich unglücklich, die Geschichte mit dem Handspiel, ja, nach der Geschichte, ja, im Hinspiel und so weiter und so fort. Dennoch fand ich super, dass Marco Reus sich nach dem Spiel hingestellt hat und gesagt hat, pass auf, Freunde, wir können jetzt über das Tor diskutieren.
Ja, ich fand's auch super.
Das war herrlich, ehrlich.
Ich hatte Schiedsrichterschulung mit Rossetti und hatte Schiedsrichterschulung mit ich weiß gar nicht, wer es hier in Deutschland gemacht hat.
Walter Eschweiler.
Nee, es war Walter Eschweiler, genau. und alle haben gesagt, wenn der Ball von einem Körperteil an die Hand springt, dann ist es kein Handelfmeter. Und deshalb, ich habe die Szene gesehen und habe gesagt, für mich klar nichts. Also klar weiterspielen. Der braucht sich nicht mal angucken. Es muss von außen einer kommen und muss sagen, also es gibt nichts. Die Grundlage für einen Handelfmeter gibt es nicht. Und ich weiß nicht, wie lange du die Sendung gestern geguckt hast, wie sich dann auch Ewald Lienen echauffiert hat bei Sky. Das war absolut nachvollziehbar. Also ich kann alle Beteiligten verstehen, weil hier Rossetti und Konsorten wahrscheinlich genau das Gleiche, den Mannschaften genau das Gleiche erzählt haben, wie sie dann auch mir erzählt haben. Und dementsprechend ist es nicht nachvollziehbar. Also die
findest du?
Ja, also die Umsetzung ist extrem fragwürdig.
Ist fragwürdig, ja. Nicht nachvollziehbar, finde ich, ist übertrieben.
Also dann wenn die Regel heißt, es ist wurscht, wenn der Arm ist zu weit der Arm ist weit abgespreizt. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch zu weit. Ja, da sind wir im Zentimeterbereich. Aber es ist klar, wenn der Ball von einem anderen Körperteil, Kopf ist auch ein Körperteil, an den Arm springt, ist es kein strafbares Handspiel. Kann dann im 16-Meter-Raum demzufolge nicht mit einem Handelfmeter bestraft werden.
Ich habe gelesen, es gibt zwei Optionen. Zum einen, er hat den Ball nicht ausreichend mit dem Kopf berührt, also er hat ihn nur so leicht berührt, dass der Ball, die Richtung des Balles sich dadurch nicht verändert hat und deshalb wäre das sozusagen aufgehoben. Oder er hat den Ball sozusagen in dieser Bewegung gleichzeitig an den Arm und an den Kopf bekommen und ja, damit wäre es auch aufgehoben.
Ich kann nur das wiedergeben, was auf den Schulungen gesagt wurde.
Absolut.
Das ist, wenn der Ball von einem Körperteil ans andere springt, also vorher das eine Körperteil und dann die Hand berührt, ist es nicht strafbar. Das war für mich in dem Fall erfüllt. Jetzt halte ich dem Hauptschiedsrichter zugute, dass es möglicherweise nicht wahrgenommen hat. Deshalb haben wir einen Videoschiedsrichter, der guckt sich das an und sagt, erst Kopf, dann, also, und Haarspitze, also Stirn, ja, dann Oberarm, also nicht zu ahnden. Vielleicht auch, also man kann ja sogar im Nachgang sagen, Mensch, das hat der Can clever gemacht, weil er ein bisschen komisch zum Ball stand und die Hand ein bisschen zu weit abgespreizt hat. Also er stand ein bisschen komisch zur Situation. Dann hat er versucht, zumindest noch einen Teil seines Kopfes ranzubringen, um letztlich eine Handelfmetersituation aufzulösen. Auch das ist ja okay. Aber ich brauche ja irgendwas, wo ich mich regeltechnisch dran halten kann. Und in dem Fall ist es so, absolut, dass sie das eine sagen, aber nicht danach handeln. Und wenn's der Schiedsrichter in dem Moment nicht erkennt, weil es ja keine klare Veränderung des Balles gab, also keine wahrnehmbare, zumindest in der Situation, dafür sitzt der Videoschiedsrichter da und sagt, ich hab's gesehen, ich hab Vertrag, ich hab's gesehen, kein strafbares Handspiel, nächste Frage bitte.
Ich sage, das ist jetzt natürlich wieder eine These, die kann ich nicht belegen. Ich bin der Meinung, dass wenn es den Elfmeter nicht gibt, dann klingelt es 5 Minuten später. Also die Überlegenheit ab dem 1-0 von Manchester City bis zur 90. Minute war schon.
Die sind verdient weitergekommen. Das ist überhaupt keine Frage. Trotzdem finde ich, hat Borussia Dortmund hat am Anschlag abgeliefert. Und das war ein Elfmeterpfiff, der dieses Spiel massiv beeinflusst hat. Weil es war, also Borussia Dortmund ist zu dem Zeitpunkt weiter. Und dann sind wir in der wievielten 55. Minute und dann dauert es vielleicht noch 10 Minuten. Und dann muss Pep irgendwann muss er reagieren und muss anders wechseln. Und bei den einen wird die Brust breiter und die anderen kriegen auf einmal Angst. Also das sind ja ganz, das sind ja minimale, ganz minimale Parameter, die dann plötzlich das große Ganze beeinflussen. Aber
nochmal, ist ja richtig. Es kann ja auch jederzeit dann, Dortmund kann ja auch noch einen reinmurmeln.
Absolut, genau so ist es. Und da hast du, wie absurd Fußballspiele laufen können, das haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Also das ist dann unter logischen Gesichtspunkten, ist es dann nicht mehr zu erklären. Wenn ich diese eine Szene aber nehme, dann sage ich, ich verstehe es nicht. Also dann zeigt mir die Regel, wo es steht, und dann sage ich, okay, ich habe es nicht verstanden, alles in Ordnung. Aber das war für mich nicht nachvollziehbar.
Was heißt das Ganze jetzt für dich? Also ich finde es extrem spannend. Marco Rose wird ja gestern auch zugeschaut haben, ja. Und hat gesehen, was da für ein Potenzial in seiner zukünftigen Truppe steckt. Definitiv, du hast Bellingham gerade namentlich genannt, über Haaland brauchen wir nicht reden.
Ja.
Sancho und Konsorten. Es geht jetzt einzig und allein darum, ob die Bosse ihren Worten auch Taten folgen lassen. Die haben ja jetzt allesamt, also Watzke, Zorc und wie sie alle heißen, haben sich jetzt ja rund um dieses Spiel nochmal klar geäußert, dass ohne ihre Unterschrift bei Haaland gar nichts geht und dass sie auch nicht willens sind, auch ohne Champions League-Teilnahme diesen Spieler abzugeben. Ja. Das haben sie auch Mino Raiola mitgeteilt, die Reisegruppe um Alf und Mino hatten wir letzte Woche. alles gut, alles legitim, aber ich habe da so ein bisschen, bei mir sind so ein paar Alarmsirenen sofort wieder angegangen und ich habe mich dann erinnert, da gab es doch mal was und das gab es ja schon mal. Und unter anderem habe ich mich erinnert an den Sommer, ich glaube 2016, als Aki Watzke sich auch hinstellte und sagte, es wird auf gar keinen Fall, zum Thema Glaubwürdigkeit wieder,
ja,
auf gar keinen Fall wird es passieren, das werden wir nicht zulassen, wird ja Borussia Dortmund nicht zulassen, dass uns Mats Hummels, Henrik Mkhitaryan und Ilkay Gündogan alle verlassen.
Ja.
Zeitsprung?
Ja, alle weg.
Drei Wochen später musste Michael Zorc in den Flieger nach Mallorca steigen und Thomas Tuchel, der dort gerade urlaubte, erklären, warum nach Gündogan und Hummels jetzt auch noch Mkhitaryan zu Manchester United wechselt.
Ja.
Thema erledigt.
Ja.
Ich glaube, dass sich der ein oder andere Fan daran jetzt auch erinnert und ich glaube, dass es trotz allem sehr, 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 sehr schwer sein wird, zumindest Haaland zu halten.
Total. Es wird total schwer, Haaland zu halten, weil es irgendeinen Großkopfen geben wird, der nichts nötiger braucht als einen starken Neuner, der dir 20 plus an Toren in der Saison garantiert. Das wird so sein. Die Frage ist, wie unmoralisch ist das Angebot und wann fängt Borussia Dortmund an zu wackeln? Es ist eine Aktiengesellschaft, sie müssen irgendwann anfangen zu wackeln, weil es klar ist, weil es auf der Hand liegt, weil es normal ist. Weil das ist auch die Verantwortung gegenüber der Aktionären, den Aktionären, die wir haben. Und gleiches gilt für Sancho. Und warte mal ab, ob nicht da für Bellingham oder für Guerrero da auch nochmal was kommt.
Oder für Knauf.
Ja, oder für Knauf, keine Ahnung. Also das ist, oder Jurena, ja, oder, also die haben ja...
Genau,
die haben ja,
also Bellingham finde ich natürlich, hast du völlig recht, der hat jetzt natürlich zweimal auf dem Niveau nochmal
überperformt. Und ich sage dir, das macht was auch mit dem Markt in der Premier League. Der hat gegen einen englischen Club abgeliefert, der hat super gespielt, er hat wirklich super gespielt und er hat noch getroffen. Das heißt, da ist ganz klar, ist das Radar scharf gestellt. Manchester zweimal, Tottenham, Arsenal, Chelsea. Also da sind vier, fünf Clubs, die jetzt ganz heiß sind. Die den Spieler im Zweifel auch vorher schon kannten, weil er ja schon in England gespielt hat, bei Birmingham, glaube ich, ne?
Birmingham.
Ja. Also das war ja ein Riesen, da haben sich ja alle gewundert, wieso geht der von der Insel runter? Jetzt weiß es jeder und in England wissen alle, er genügt höchsten Ansprüchen, also den kannst du im Grunde verpflichten. Jo. Also das sind so vier, fünf Spieler, das wird schon ein interessanter Sommer und es wird unglaublich viel davon abhängen, ob Dortmund in die ersten vier kommt oder nicht. Bist du noch dran?
Ja, ich hab das jetzt einfach mal wirken lassen, weil
Pause. Ja. Also wenn die unter die ersten vier kommen, glaube ich, ist gar mancher bereit zu sagen, top, das wird nochmal ein Jahr Champions League und dann. Und dann geht die Post ab. Ich glaube, hier über die Dörfer, Europa League, ist das Interesse bedingt eingeschränkt bei den jungen Superstars, jungen Wilden, ne? Superstars.
Ein schöneres Schlusswort hätte ich nicht finden können, Wolf. Wir haben es fast geschafft, ja. Das erste Mal eine Stunde, eine Halbzeit mitzumachen. Ja. Wenn wir uns jetzt noch eine lustige Anekdote aus deiner Jugend, einen Schwank aus deiner Jugend anfällt.
Ich hab nichts, mir fällt nichts ein.
Du hast dich ausgelabert, sozusagen.
Ich bin leer. Gott sei Dank erst Samstag wieder.
Leergerinnt. Ja, das ist doch noch ein schönes Ding. Wo bist du am Samstag im Einsatz?
Also ich mache das Hütter-Duell.
Oh, ja, logisch, ja klar. Ja, da bin ich gespannt. Da bin ich jetzt gleich dabei bei der Pressekonferenz im Borussia-Park. Also da haben wir dann auch noch schön erzählt, was wir sonst noch so treiben. Und haben es geschafft, Wolf. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Ja.
Ich werde deine Advokat ist Anwaltslieblingkarte, ist in der Trainergilde schon
verteilt.
Genau. Spätestens seit diesem Podcast, wenn er denn erscheint. Und ihr stimmt bitte alle nochmal für uns ab. Wir würden uns sehr, 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 sehr freuen, wenn wir die Trophäe mit nach Hause nehmen können.
Trophäe.
In diesem Sinne, haut rein.
Sportlich bleiben, bis nächste Woche und tschüss.